dann herzlich willkommen zu Imagine All the Agents, einer neuen Episode, die heute ein Stück weit anders funktioniert. Ich habe nämlich den Klaus hier, Klaus Schwab, wird sich gleich selber vorstellen, das macht es immer einfacher. Und als Klaus und ich nach längerer Zeit zuletzt gesprochen haben, hatte er die wahnwitzige Idee zu sagen, hey, ich könnte ja dich mal interviewen, beziehungsweise ich könnte ja mal den Podcast moderieren. Und aus der Nummer kommt er jetzt natürlich nicht mehr raus. Und deshalb ist dieser Podcast jetzt so eine Art Retourkutsche in Anführungsstrichen. Nein, heute bin ich quasi der Gast und Klaus übernimmt Imagine All the Agents. Herzlich willkommen, Klaus. Wer bist du? Wie kamst du auf diese Idee?
Hallo Klaus, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich fange vielleicht an, kurz mich vorzustellen. Ich bin auch im Agentur-Strategie-Business seit 30 Jahren. Ich habe mal angefangen bei der digitalen Agentur, die Argonauten. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Damals war das eine Screen-Agentur, Anfang der 90er und war da relativ lang, bis 2006. Bin dann ausgestiegen, nach Südamerika gegangen, reisen. Dann nach Berlin, habe meine eigene Strategieagentur gegründet, ComRepublic als erstes, hieß die erste. War damals so ein hippes Thema, reine Strategie zu machen, keine Umsetzung. Nach dem Vorbild von Naked, die waren in UK, weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Das war also ein großes Vorbild damals. Haben auch Strategie gemacht, Mediastrategie, Markenstrategie, Kommunikationsstrategie, aber keinerlei Umsetzung. Hat ganz gut funktioniert, habe das fusioniert mit Different, der Agentur in Berlin, der Strategieagentur in Berlin, wo ich dann Partner war. Bin da wieder raus, habe Bimoro gegründet, Strategieberater fürs digitale Zeitalter, wo wir auch Strategiearbeit machen für Marken, für Kommunikation, für Organisationen und fürs Digitale noch. Habe ich gegründet 2014. Bin dann 2016 zur Serviceplan-Gruppe, war da 4 Jahre Co-CEO der Planet-Gruppe, also des digitalen Arms, der Serviceplan. Bin dann aber wieder raus und mache jetzt wieder Bimoro, konzentriere mich drauf. Inzwischen hier in München, bin über Serviceplan wieder zurück nach München gekommen. Bin 55, Vater von 3 großartigen Kindern. Und genau, bin ich. Wie bin ich dazu gekommen zu sagen, ich übernehme den Podcast? Du hattest mich angerufen, nachdem ich deinen letzten Podcast mit Sven Dörrenbacher geliked habe. Hast gesagt, hey, hättest du nicht Lust, dass wir mal den Podcast, dass du mich interviewst im Podcast? Und wir haben geredet und du hast erzählt, was du gerade machst. Und ich habe insgesamt ein wenig ein ambivalentes Thema zu KI. Aber mich hat deine Haltung sehr begeistert und der Blick nach vorne und einfach der Ansatz, von dem du mir berichtet hast. Ja. Und so kam ich auf die crazy Idee zu sagen, komm, wir machen einen Reverse Podcast. Ich interviewe dich. Ich glaube, wir müssen das nicht ganz streng handhaben. Wir sprechen einfach miteinander und schauen, was passiert. Genau.
Ja, ich finde es super. Also hat mich total gefreut. Ich bin auch selber noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass man es ja auch einfach mal umdrehen könnte. Und letztendlich ist es ja auch immer ein Gespräch. Ja, und das finde ich auch immer so schön. Nichtsdestotrotz hat man immer das Gefühl, dass es einen Interviewenden gibt und jemanden, der interviewt wird. Und alleine das mal ein bisschen aus der Hand zu geben und zu sagen, okay, komm, ich muss jetzt hier nicht immer für Stimmung sorgen und muss jetzt mir nicht immer noch eine Frage ausdenken, das macht mal jemand anders, finde ich super. Und was wir noch nicht erzählt haben, wir kennen uns natürlich schon lange, ne? Also immer mal wieder über den Weg gelaufen in unterschiedlichster Form, haben auch schon mal versucht, alles Mögliche gemeinsam an den Start zu bringen. Und umso mehr freut es mich, dass wir jetzt irgendwie, ja, die Welt ist klein, LinkedIn bedauerlicherweise auch sehr klein in seinen Filterbubbles und da haben wir uns dann jetzt wieder getroffen und das ist total schön. Ja. Aber jetzt will ich ja gar nicht reden, ich wollte ja eigentlich nur antworten.
Genau, über die Vergangenheit reden wir nicht, da könnt ihr jetzt auch lange drüber reden, über die digitale Muse. Das war das erste Mal, als wir Kontakt hatten, was mich sehr begeistert hat, wo ich jedem Zuhörer noch empfehlen kann, wenn er das nicht kennt, sich das anzuschauen. Es gibt eine tolle Art der Dokumentation. Ihr wart, glaube ich, wirklich weit eure Zeit voraus damals. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht jetzt um Rapid und Jupiter. Du hast zu mir gesagt im letzten Gespräch, dass du glaubst, wir stehen an der Schwelle zu einer Imagination Economy. Ja? Kannst du das vielleicht mir nochmal erklären, was du damit genau meinst? Weil Das fand ich super. Das hat mich total gecatcht.
Ja, vorab, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir schon auf dieser Schwelle stehen. Ja, aber ich hoffe, dass wir sozusagen das bald schaffen, auf dieser Schwelle zu stehen. Was meine ich mit Imagination Economy? Ich bin über den Begriff gestolpert, als ich mir die Frage gestellt habe, was kommt nach künstlicher Intelligenz? Weil tatsächlich war ich, so wie du auch, so nah so ein grundsätzlich ein Stück weit ambivalentes Verhältnis zu dem Ganzen, auch wenn ich grundsätzlich sehr begeistert von dem ganzen Kram bin, ja, auch schon aus meiner Profession raus. Aber ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich mir die Frage stelle, ja, aber was passiert denn, wenn das da ist? Ne? Also wenn wir jetzt wirklich mal wieder in die Zukunft gucken und so ein bisschen Pionier sind, was entsteht danach? Und wenn man sich dann so umschaut und mit ganz vielen Leuten redet, dann ist man in dieser Technologieerzählung drin. Ne? Dann sagen alle, ja, das hört ja nicht auf, das geht ja immer weiter. Dann haben wir irgendwann AGI, also diese allgemeine KI, die irgendwie noch mehr kann und den Menschen in allen Dingen sozusagen schlägt. Dann haben wir Quantencomputer, Roboter und so weiter. Und das, so spannend ich das technisch finde und ich weiß, wenn wir irgendwann diese Schwelle überschreiten, bin ich auch wieder der, der da voll Bock drauf hat, war mir das zu kurz gedacht. So, und dann bin ich durch Zufall tatsächlich, und das will ich jetzt nicht alles irgendwie aufrollen, wie das kam, über diesen Begriff der Imagination bzw. Imagination Economy gestoßen. Mhm. Und der hat irgendwas in mir ausgelöst, irgendwas getriggert, aber weil ich immer von Begriffen getriggert werde, das war schon immer so, wenn Begriffe irgendwie was in mir auslösen, dann haben die mich so gepackt. Und als ich dabei tiefer eingetaucht bin, dachte ich, ja, was da ja letztendlich drinsteckt, ist vor allen Dingen auch wieder der Mensch mit seinen unfassbaren Fähigkeiten. Das wäre immer auch, wenn wir so Technologieerzählungen weitererzählen und weitererzählen und ne, gerade in unseren Filterbubbles, so, dass da irgendwie so zur Resonanzfrequenz hochschwingt, dann vergessen wir das auf einmal. Dann vergessen wir auf einmal, dass wir eigentlich die spannendste Intelligenz haben und die vielfältigste Intelligenz und dass wir halt Kräfte haben, die KI Stand heute nicht hat. Und eine davon ist halt die Vorstellungskraft. Und Vorstellungskraft ist jetzt auch schwer definierbar höchstwahrscheinlich oder würden viele Leute anders definieren und wird auch in unterschiedlichen Disziplinen anders definiert. Aber für mich ist es erstmal vor allen Dingen etwas, was ich vor mich stellen kann. Also was irgendwie was Greifbares ist, was irgendwie vielleicht sogar was Physisches oder eben Visuelles, da kommt es ja ursprünglich her, der Begriff der Imagination, sich in die Zukunft stelle. Also etwas, der Mensch hat eine Kraft, die es ihm erlaubt, etwas Bildliches oder sogar Physisches in die Zukunft zu stellen und sich platt gesagt daran abzuarbeiten. Oder das als eine Richtung zu begreifen, die ihn zieht. Und das finde ich halt sehr, 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 sehr spannend, weil ich mir dann halt denke, ja, wenn jetzt Technologie mal wieder sozusagen sich ein Stück weit beruhigt hat, ja, und wir einfach nur noch Technologie als das sehen, was es ist, nämlich als Werkzeug, dann wird es ja auch wieder um gerade sowas wie Vorstellungskraft gehen. Jetzt mit dieser Technologie, die ja wahnsinnige neue Möglichkeiten aufmacht, etwas zu tun, was im besten Fall, und jetzt kommt so ein bisschen dieser Idealismus da rein, was im besten Fall eine positive Zukunft möglich macht. Und das hat mich gepackt irgendwie letztes Jahr. Also diese meine eigene Vorstellung sozusagen hat mich gepackt zu sagen, ja, menschliche Vorstellungskraft in Kombination mit diesem unfassbar beeindruckenden Werkzeug KI kann höchstwahrscheinlich auch dafür sorgen, dass wir die Welt zu einem positiven gestalten. Punkt. Und das ist für mich Motivation genug, da weiter drauf rumzudenken. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe es noch nicht komplett verstanden. Ich bin selber noch ein Suchender und bin selber noch sozusagen auch in vielfältigen Zukünften, wie man ja so schön sagt, unterwegs. Aber ich gebe dem jetzt ein Ja. Das habe ich mir gesagt. Also um einfach zumindest mal rauszufinden, was wie kristallisiert sich da was raus? Was genau muss man tun, um jetzt diese Vorstellungskraft mit KI und im Zeitalter von KI nutzbar zu machen, beispielsweise in Unternehmen, beispielsweise im Wirtschaftssystem, aber vielleicht auch darüber hinaus? Also
ich glaube, mit dem Begriff ging es mir genau wie dir, dass er mich gecatcht hat, weil ich denke immer menschenzentriert. Also in allem, was ich tue, bin ich menschenzentriert in meiner gesamten Arbeit. Und es war das erste Mal seit langem, dass ich mit KI in Verbindung den Begriff gehört habe, wo der Mensch im Zentrum steht und nicht die Technologie. Weil aus meiner Wahrnehmung ist es wirklich momentan eine totale Diskussion über Technologien und was geht. Aber darüber vielleicht nachher noch. Wie operationalisierst du das für dich? Also weil du machst ja konkrete Projekte, von denen du mir erzählt hast. Und wie hast du das bisher für dich operationalisiert, diese Imagination?
Ja, das ist eine gute Frage. Und wie gesagt, es ist halt gerade noch nicht 100% operationalisiert. Es ist, wie gesagt, auf dem Weg und es entstehen halt alle möglichen so Bausteine. Mhm. Na, also ich habe über den Jahreswechsel entschieden, dass ich mich dem jetzt widmen werde. So schon mal, glaube ich, der wichtigste Schritt. Also ich habe für mich eine Schwelle übertreten und gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Scheißegal, was die anderen denken. So. Mhm. Und auch vollkommen egal, was jemand braucht.
Ne? Darf ich kurz reinhalten? Du arbeitest wie viel noch bei Birds on Mars? Wie viel bist du da noch?
Naja, regulär immer noch 3 Tage die Woche in so einer strategischen Funktion und vor allen Dingen Sparring für die operative Geschäftsführung. So. Mhm. Das heißt, die anderen 4 Tage die Woche.
Ist ja schon ein ganz schöner Schritt aus so einer KI-Company, die ja gerade wirklich der heiße Scheiß am Markt ist. Wenn ich das so sagen darf, zu sagen, ich nehme ein Stück weit raus, ja, und widme mir eine gewisse Zeit einem anderen Thema. Also das natürlich auch sehr verwandt ist, aber es ist schon ein großer Schritt. Also
Ja, ist es, aber ist jetzt auch nicht einfach mal so übers Wochenende entstanden, dieser Entschluss, sondern das haben wir natürlich gemeinsam mit den beiden anderen, Leo und Flo, in der Geschäftsführung schon seit längerer Zeit, so sage ich mal, hergeleitet und so weiter. Und jetzt war halt der Zeitpunkt zu sagen, ja, pass auf, jetzt passt es gut auf verschiedenen Ebenen, damit jetzt, wie gesagt, ein Stück weit rauszugehen. Ne? Und wie gesagt, der erste Schritt war einfach, das zu manifestieren, wie ich dann auch immer sage, ne? in Form von einer Website und einem Namen, eben Rabbits on Jupiter. Also die nächste Spezies auf den nächsten Planeten jagen. Mhm. Anekdote dazu, diese Website gibt schon seit Beginn der Birds. Das war so unser Fallback, wo Flo und ich damals immer gesagt hatten, okay, wenn Birds nicht klappt, dann gründen wir Rabbits. Und deshalb gab es die URL schon immer.
Was ist die dritte Variante? Ihr habt wahrscheinlich noch eine dritte URL gesehen.
Die wird nicht verraten. Ja. Okay. Gibt es im Kopf, aber tatsächlich noch nicht physisch in Form einer Domain. Aber es ist ein Domainname, den wird niemand wählen. Das heißt, da haben wir noch Zeit.
Okay.
Aber es gibt noch was im Kopf. Ja, genau. Und das war halt so der Start. Und dann habe ich halt gesagt, naja, da ich ja auf der Suche bin, brauche ich jetzt erstmal Orientierung, Wegbegleitung und so weiter. Und da sind ganz viele Dinge passiert. Ich habe halt, wie gesagt, diesen Podcast hier gestartet, um einfach gute Gespräche zu führen und einfach mal so ein bisschen zu reflektieren, naja, wie sehen denn so Zukünfte aus, die sich verschiedene Experten und Expertinnen vorstellen können, wenn es um KI geht? Mhm. Und zwar nicht nur technisch, sondern auch, ne, Zukunft der Arbeit, strategische Fragen, immer so ein bisschen der Wirtschaftsbezug, weil das ist so meine erstmal primäre Welt und ich wollte es jetzt auch nicht zu groß machen und zu vage, weil es ist schon diffus genug. Dann, was ist sonst passiert? Ja, ich habe versucht, ehrlicherweise eine Art Vorgehensmodell zu skizzieren, so nach dem Motto, die Frage beantworten, ja klar, ist hier Imagination, wie genau machen wir das jetzt? Und dann habe ich wirklich versucht, so eine Art Methodik zu entwerfen oder ein Vorgehensmodell, einen Prozess zu entwerfen, wie man jetzt Imagination als eine Art Unternehmensressource, also eine Enterprise Resource sozusagen strukturell erfassen, lernen, damit arbeiten kann und so weiter. Das war ein Irrweg, muss ich klar sagen, weil ich glaube tatsächlich, dass das führt erstmal zu nichts. Und darauf hat mich der Johannes Klees gebracht, den ich hier auch im Podcast hatte, der, wo wir darüber diskutiert hatten, dass höchstwahrscheinlich Unternehmen der Zukunft ganz anders funktionieren müssen und damit auch so eine Frage, was ist eine Enterprise-Ressource oder wie passt Imagination in ein zukünftig funktionierendes Unternehmen, höchstwahrscheinlich jetzt noch gar nicht zu beantworten ist oder es wäre höchstwahrscheinlich aus einer alten Logik heraus beantwortet. Das fand ich sehr spannend, deshalb habe ich damit aufgehört. Dann bin ich abgelenkt worden durch ganz viel Agentic Engineering, Vibe Coding und so weiter. Also ich habe Projekte einfach mal gestartet, um selber für mich rauszufinden, wie leistungsfähig ist denn jetzt schon KI? Also wenn ich mir heute was vorstelle, zum Beispiel irgendeine Applikation oder irgendein Produkt, wie schnell habe ich das denn fertig? Beziehungsweise wie schnell kann ich diese Vorstellung manifestieren? Und wie alle derzeit habe ich auch verstanden, naja, innerhalb von Minuten bis Stunden. Ja, und das war natürlich eine coole Erfahrung zum einen und zum anderen aber auch sehr, sehr wertvoll jetzt für das Weitere, was mich so umtreibt, um einfach auch so Fragen zu beantworten, naja, wie gehen wir denn mit dieser Hochgeschwindigkeit um, ja, mit dieser unvorstellbaren Power, die wir jetzt haben, Produkte innerhalb von Stunden in irgendeiner Art erste Version zu bringen. So, jetzt habe ich ganz viel gelabert. Und das Letzte vielleicht noch, das ist eher so, was für mich da auch zugehört, ist natürlich so ein bisschen die eigene, sag ich mal, intellektuelle Entwicklung. Also ich habe letztes Jahr und dieses Jahr unfassbar viel gelesen. Also wieder echt angefangen, auch philosophische Literatur, Sozialphilosophen etc. Ganz viel auch über so Zukunftsforschung, ganz viel über Design, strategisches Design, Service Design, also erstmal so Methodenkoffer aufgebaut und ich mache gerade in Kopenhagen eine Weiterbildung, die nennt sich Facilitating Futures und in 2 Wochen fahre ich zu den Future Days in Kopenhagen und freue mich darauf, wo sich so eine sehr eigene Community trifft, die aber, und dann höre ich auch auf zu reden, einen Track haben, was ich erst jetzt erfahren habe, der nennt sich Infrastructures of Imagination.
Cool, da trifft sich's.
Und ich hab keine Ahnung, was sie darunter verstehen. Meine erste Recherche zeigt mir, ich glaube, die verstehen da was anderes drunter als ich. Aber genau das finde ich spannend. Also ich freue mich total auf diesen Track Infrastructures of Imagination auf den Future Days in Kopenhagen in, ich glaube, 3 Wochen.
Sehr cool. Ich finde ja, dass deine Erfahrung mit dem Vibe Coding, die hast du mir ja beim letzten Mal ein bisschen erzählt und vielleicht können wir da jetzt ein bisschen drüber reden, dass das eigentlich schon eine Operationalisierung deiner Imagination Economy ist. Also dass sozusagen die Idee plötzlich wieder ein unglaublicher Wert wird. Weil wir kommen ja aus einer Zeit, als man gesagt hat, Ideen haben viele, wichtig ist das Machen. Ja? Weil die Umsetzung von Ideen sehr, sehr lange gedauert hat und eigentlich sich im Machen erst entschieden hat, ob sie wirklich zu Wert führt. Und nach dem, was du mir letzte Woche erzählt hast, und ich würde da jetzt gern drüber reden, könnte es ja so sein, dass wir jetzt in ein Zeitalter kommen, in der plötzlich die Idee der tatsächliche Wert ist. Also eine großartige Idee zu haben, dass das wieder das große Differenzierungsmerkmal werden könnte. Ja,
ja, aber, auch wenn ich es überhaupt nicht mag, das aber zu sagen, aber deshalb ja und, wie man ja so schön sagt. Also guter Punkt. Also auf der einen Seite hast du vollkommen recht. Ne? Also wir haben, und deshalb glaube ich auch dran, dass KI mit jetzt auch der wesentliche Enabler ist für die Imagination Economy. So, ich glaube daran natürlich, weil man jetzt ganz schnell das, was man sich vorstellen kann, manifestiert kriegt. Ne, als Text, als Bild, als Code, als was auch immer für Datenformat. Ne, das heißt, ich kann mir etwas vorstellen und ich kann es direkt umsetzen. Ich kann es manifestieren und das hat halt den wesentlichen Vorteil, dass ich es dadurch mit anderen teilen kann und mit anderen besprechen kann. Weil ich habe ja sonst meine Vorstellung ganz oft nicht aus dem Kopf rausgekriegt, weil ich habe es mir vorgestellt, aber ich habe es nicht erklären können. Ich habe es nicht irgendwie zeigen können. Wenn du nicht schreiben kannst, nicht malen kannst, nicht programmieren kannst, kriegst du es halt nicht aus dem Kopf. So, das geht gerade und das ist natürlich irre, dass wir mit KI die Dinge aus unserem Kopf kriegen und damit können sie auf den Tisch stellen oder auf den Computerscreen und dann können wir damit arbeiten, gemeinsam. Und das ist halt natürlich total kraftvoll. Jetzt kommt es doch das Aber. Für mich gehen zwei Dinge deutlich darüber hinaus. Das eine ist, du hast gerade gesagt, der, der die Idee hat. Für mich ist Imagination was ganz anderes als Idee. Ne? Also Idee ist vielleicht ein Resultat eines Imaginationsprozesses. Mhm. Aber um eben zu der besten Idee zu kommen, mal in Anführungsstrichen, brauche ich höchstwahrscheinlich auch eben genau diesen Zeitraum einer, dass Vorstellungskraft in mir arbeiten kann, um da hinzukommen. Also die Idee ist eigentlich schon manifestierte Vorstellungskraft. Mhm. So, und ich glaube, dass diese Urkraft, die wir haben, deutlich darüber hinausgeht, deutlich mehr als Idee ist, auch wenn ich es noch nicht greifen kann. Aber wie gesagt, man redet ja auch oft in dem Zusammenhang von so ja bildlichen Vorstellungen, Träumen, Tagträumen. Ja, also all das wird unter Vorstellungskraft verstanden, dass wir uns auch Unmögliches und kaum Vorstellbares vorstellen können. Das heißt aber nicht, dass es zu einer Idee reicht oder dass es eine Idee ist, die sich lohnt, da weiter zu verfolgen. Also da würde ich erstmal einen Unterschied machen. Und Imagination wird auch nicht bewertet in meinen Augen. Das ist komplett wertfrei und wertneutral, solange es eben nicht daraus in irgendeine Idee mündet oder in irgendetwas, was ich sozusagen vor mich auf den Tisch stelle. Und das Zweite ist tatsächlich, dass für mich das, was man manifestieren kann, weit über das rausgeht, was wir im Moment so ja naheliegenderweise präsentiert bekommen, was KI so kann. Ne? Also mhm. Nicht nur Text, Bild, Video, Code, sondern ich kann mir halt ganze Welten vorstellen, Lebenswelten, Lebensräume, Zukünfte, jedweder Art. Ja, also ich kann mir vorstellen, wie ein Bildungssystem in Zukunft funktionieren müsste, wie ein komplettes Unternehmen funktionieren müsste. Und da wird es nicht ausreichen, das in einem Bild zu malen oder in einem Stück Code, sondern das wird deutlich mehr brauchen, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, was und wie und ob das zielführend ist. Ich will nur sagen, das, was ich im Moment darunter verstehe, ist erstmal abstrakter, größer und ehrlicherweise noch näher am Menschen und vor allen Dingen an die Menschen im Verbund mit anderen, also in einem sozialen System gedacht. Und das ist mir aber auch ganz wichtig. Auch wenn ich immer sage, ja, ich fokussiere auf Wirtschaft und Unternehmen, möchte ich aber jetzt im Moment auch trotzdem erstmal bewusst Abstand von so Dingen nehmen, die man als selbstverständlich erachtet, wie eben Idee oder wie, ja, wir machen das immer so oder Strukturen, egal welcher Form. So. Ich weiß nicht, ob das klar wird, wie gesagt, aber das ist so mit der Grund, weshalb ich auch noch auf der Suche bin, weil ich es eben noch nicht besser greifen kann.
Ja, ich verstehe, was du sagst. Es fällt mir schwer, es konkret zu greifen, sozusagen. Aber ich glaube, dass die Idee und die schnelle Umsetzung der Idee, mich hat es getriggert, weil wir arbeiten stark mit Rapid Prototyping im Strategiebereich, dass wir sagen, wir entwickeln mit Kunden in kurzer Zeit eine erste Version von einer Strategie oder von einer Vision, ja, die natürlich noch nicht das Endprodukt sein kann, aber dadurch wird sie greifbar, testbar, erlebbar, teilbar, diskutierbar, was sich wirklich total bewährt hat. Und dass eben du über Wildcoding so einen Ansatz hast, wo du sagst, du kannst so eine Idee nicht nur pitchen jemandem und erzählen und sagen, das könnte das und das sein, sondern du kannst sie ihm wirklich innerhalb von 2-3 Tagen, wie du mir berichtet hast, auf den Tisch legen, ja, und damit erfahrbar machen. Und ich glaube, dass das dann wieder, dass die Umsetzung der Idee, dass man erlebt, dass das so schnell geht, kann einen wieder inspirieren zu dem, was du Imagination meinst. Weißt du, dass wenn man plötzlich erlebt, wow, aus einer Idee, die jemand hatte, entsteht so schnell eine konkrete Umsetzung, dass man darüber lernt, sich wieder zu befreien im Kopf, ja, dass man sagt, es geht, ich kann es sozusagen gestalten. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das unterschreibe ich auch. Da hast du einen guten Punkt. Ne? Also der Punkt natürlich auch andersrum, dass wenn man mal dann was manifestiert hat und irgendwas Greifbares hat oder was auch immer, was dann inspiriert. Da haben wir noch so ein Wort mit I. Ja, wir haben ja fast ein Wort mit I. Imagination, Idee, Inspiration, Innovation. Also die ganzen I-Worte, das macht es ja eh nicht so wahnsinnig trivial, da die zu differenzieren. Aber natürlich, ne, aus dem, was dann entsteht, aus welcher Art von Prozess auch immer oder welcher Art von Vorstellung auch immer, und wenn ich das mit anderen teile, das liefert natürlich super, super viel. Es liefert Inspiration für andere, es zeigt Möglichkeiten auf, es zeigt einen Raum auf, es triggert wieder Vorstellungskräfte von anderen und so weiter. 100%. 100%, ja.
Ich weiß nicht, ob du darüber reden magst, über deine Projekte, aber du hast mir eins vorgestellt mit dem agentischen Rat. Redest du drüber?
Ich kann darüber reden, aber es ist noch nicht da, aber ich kann.
Nein. Aber du hast mir ja gezeigt, was da ist. Und das Ding hat wirklich, als du mir das gezeigt hast, da ging der Kopf bei mir auf. Da dachte ich, wow, wenn sowas möglich ist in so kurzer Zeit, dann sind ja andere Dinge auch nur möglich. Verstehst du? Es hat sozusagen die Imagination bei mir angezündet und befreit. Weißt du? Und deshalb kann das, glaube ich, so ein Beförderer sein Richtung der Imagination. Aber erzähl doch mal vom agentischen Rat, was der agentische Rat ist, was die Idee war und wie der entstanden ist.
Ja, immer noch mit einem großen Fragezeichen dran und wie gesagt, Work in Progress. Kurz ausgeholt, ich habe, das habe ich aber schon in einer anderen Episode hier erzählt, irgendwann mal eine agentische Band gebaut. Das war auch nur so eine Idee, die ich hatte, so nach dem Motto, was wäre denn, wenn KI-Agenten Musik machen würden? Was würden die spielen? Und wie würden die das untereinander verhandeln, was sie denn überhaupt spielen wollen? Dass sozusagen ich eigentlich als Mensch gar nichts vorgebe. Mhm. Ich werfe die in einen Proberaum und dann sollen die halt machen und sollen einfach weitermachen. So, und das habe ich halt dann mal an einem Wochenende so als Experiment mit Vibe Coding einfach mal umgesetzt und das war irre, ne? Also das wissen, glaube ich, auch jetzt die meisten, dass wir durch die neuen Coding-Modelle, die so Januar, Februar rauskamen, nicht zuletzt Claude Opus 4.6 seinerzeit, einen riesen Quantensprung gemacht haben, was die Qualität von generiertem Code anbelangt. So. Mhm. Und da kannst du halt wirklich innerhalb von Stunden oder ich sag mal einem Tag oder so Irrsinniges bauen. Und da habe ich halt diese Agentic Band gebaut, die kann sich auch jetzt jeder angucken, die kann ich auch nochmal in den Shownotes hier dann verlinken, das ist da, da kann sich jeder registrieren und damit mal rumspielen. So. Und das habe ich halt Leuten gezeigt, die gerade sich unter anderem auch so mit digitalem Staat, digitaler Verwaltung beschäftigen und sich auch schon mal die Frage gestellt haben, ja, was wäre denn, wenn KI-Agenten Politik machen würden? Also die politische Debatten führen würden, politische Entscheidungsprozesse durchführen würden und damit einfach mal sozusagen, ja, das machen, was derzeit sozusagen unsere gewählten Repräsentanten beispielsweise im Bundestag tun. Und die kamen auf die Idee, weil sie diesen Flow of Communication meiner Agentic Band gesehen hatten. Also, ne, du hast gesehen, über was die sich unterhalten haben, um ihre Musik zu spielen. So, hey, wechsel mal auf F und lass doch mal jetzt hier irgendwie auf Bossa Nova gehen. Mhm. Hey, lass doch mal den Schlagzeugrhythmus ändern. Also, du konntest in deren Köpfe schauen, sozusagen, und hast miterlebt, was sie verhandelt haben, und dann konntest du das hören. Mhm. Und das fanden die halt spannend. Und dann habe ich halt so in der nächsten Wochenende wieder in so ein Rabbit Hole gefallen. Da passt der Name Rabbits und Jupiter super.
Super.
Wieder in so ein Rabbit Hole gefallen und habe dann tatsächlich übers Wochenende ein agentisches Parlament gebaut. Das war so der nächste Schritt. Ja, und da konntest du einfach komplette Parlamentsdebatten führen lassen und konntest auch den Debattenflow sehen, also wie die Agenten sich unterhalten haben. Und das waren 630 Agenten. Also für jedes Mitglied im Deutschen Bundestag gab es einen Agenten, der hat auch seinen Lebenslauf geerbt, weil das ist ja alles Open Data. Also die Lebensläufe aller unserer Bundestagsmitglieder sind öffentlich. Die kannst du nutzen, einsehen, und dann habe ich die halt sozusagen KI-Personas modelliert, exakt 630, und habe die halt sozusagen in so einen virtuellen Bundestag geworfen, ins Plenum, und habe gesagt, jetzt verhandelt mal das Thema XYZ. So. Mhm. Und das war auch irre inspirierend. war nur auf Dauer irgendwie so, wir dachten, ja, okay, das will sich keiner durchlesen. Ja, da hast du dann irgendwie endlose Texte und Debatten. Das war eher eine Fingerübung und so. Und da ist dann jetzt, stand jetzt die Idee des Agentischen Rats entstanden, wo wir gesagt haben, naja, pass auf, wir müssen jetzt ja keinen digitalen Zwilling des Bundestags bauen. Es wäre vielleicht viel interessanter, so eine Art Sounding Board oder so einen Reflexionsraum zu schaffen, wo bereits im Bundestag verhandelte Entscheidungen, die man auch alle über beispielsweise Abgeordnetenwatch bekommen kann, die sind ja auch alle öffentlich, also die ganzen Plenarprotokolle, die Entscheidungen, die Votes und alles ist öffentlich, die wir sozusagen einem Gremium von KI-Agenten geben, exakt wieder diesen 630, die dann aber nicht die Bundestagsmitglieder repräsentieren, sondern den Bevölkerungsmix, den wir haben. Sozusagen auf Basis von demografischen, statistischen Daten sozusagen eine repräsentative deutsche Bevölkerung in Form von 630 KI-Agenten modelliert. Und die reflektieren jetzt eben aus ihrer Perspektive mit ihrer Persona, jeweils individuell, aber dann auch aggregiert, das, was im Bundestag verhandelt wurde.
Wow.
Eine Art KI-Bürgerrat oder Bürgerreflexionsraum. So. Und wenn man sich das dann mal anschaut, ist es auf ganz vielen Ebenen inspirierend.
Und ja, das glaube ich sofort. Da hätte ich sofort Lust, mit rumzuspielen, weil man kann es ja, ist einfach super spannend. Du kannst ja wahrscheinlich reinzoomen, dann welche Persona hat wie abgestimmt und was sind die Argumente von der und so, oder?
Ja, genau. Und dann bilden sich so Interessenscluster, die dann beschrieben werden. Ne? Und interessant wird es vor allen Dingen, wenn es zu einem Dissens kommt, ne? Wenn der Bundestag dann oft auch aus Fraktionszwängen raus oder einfach parteipolitischen Interesse in die eine Richtung entschieden hat, das, sage ich mal, fiktive Bürgerparlament auf Basis der Agenten, aber in eine ganz andere Richtung. Und zwar auch dann mit plausiblen Argumentationsketten und so weiter. So. Wichtig zu erwähnen ist, das ist ein Experiment. Ne? Also wenn wir das demnächst veröffentlichen, was noch nicht entschieden ist, muss man auch jetzt Stand heute sagen, wenn es noch nicht entschieden ist, ist ein Experiment, ist eher eine Art Kunstprojekt. Wir wollen nicht sagen, dass das KI-Parlament besser entscheidet. Wir wollen nicht sagen, dass es überhaupt in der Lage ist zu entscheiden. Das können wir nicht beweisen. Also das ist ja letztendlich nur eine Art Vorstellung, die wir hatten. Und wir haben es jetzt einfach mal gemacht und merken, das ist zumindest inspirierend und interessant.
Aber ganz kurz gemeint, eine ganz kurze Zeit.
Es gibt nichts, wo wir sagen, das ist die bessere Entscheidung, sondern wir sagen erstmal nur, es gibt natürlich einen beliebig großen Raum von möglichen Entscheidungen und die KI-Agenten explorieren den jetzt mal sozusagen auf Basis ihrer Fähigkeiten im Sinne Personas, ihres Wissensstandes und dessen, wie sie sich in Anführungsstrichen verhalten als ein Stück weit autonome Entitäten.
Was ich gerade sagen wollte, ist, dass was ja schon echt super spannend ist, wie dein Bandprojekt diesen agentischen Rat inspiriert hat. Und wie der agentische Rat wieder ein E-Wort, Inspiration hast du vorher gesagt, wieder weiter was inspiriert. Weil ich glaube, genau über solche umgesetzten Ideen entsteht auch wieder Imagination. Also ich weiß nicht, ob das korrekt ist wissenschaftlich, aber weißt du, dann entsteht ein größeres mögliches Bild der Zukunft sozusagen. Ja. Weißt du, der Denkraum, du machst den Denkraum dadurch auf. So geht's mir. Im ersten Moment war ich auch, als du mir das gezeigt hast, so, oje, jetzt entscheidet die KI. Also habe genau diesen Reflex gemacht, den man nicht machen sollte, weil man verstehen muss, das ist ein Experiment, ein Prototyp.
Ja.
Aber im zweiten Moment dachte ich so, nein, spannend. Es geht ja um Exploration, was rauskommt, was für Argumente hin und her gereicht werden. Und das finde ich super interessant, ja.
Ja, ist super interessant. Ich habe jetzt aber, du hast mir gerade auf eine ganz andere Idee. Du musst mich dann gleich wieder einfangen im Zweifel. Du bist ja der moderiert.
Hey, go.
Was du gerade sagst, ne, also das, so habe ich es noch nicht gedacht und deshalb finde ich es gerade spannend, auch wenn ich es jetzt noch nicht zu Ende denken kann. Aber Du hast natürlich recht, ne? Wenn wir jetzt anfangen, Dinge, die wir uns vorstellen, zu machen, zu bauen, dann entsteht halt einfach viel mehr an Sichtbaren und Greifbaren, was zeigt, was heute mit KI beispielsweise möglich ist, aber was ja nicht nur mit KI möglich ist, sondern was an Bildern möglich ist, an Texten möglich ist, an Videos möglich ist, an Programmcode, also an Applikationen möglich ist und. Also wir bauen ja diesen Möglichkeitsraum aus, indem wir jetzt einfach alle anfangen zu machen. So, das kann beliebig wirr sein und beliebig orientierungsbefreit, ja, aber es kann natürlich auch, jetzt mal wieder auf so einen Unternehmenskontext, einfach total spannend sein, dem auch Raum zu geben, weil ich damit natürlich einfach, ja, wie schon gesagt, Möglichkeitsraum aufmache, den wir bespielen können, den wir wirklich auch in einer Art bespielen können, dass wir nicht nur drüber nachdenken und unsere Gedanken teilen, sondern nee, wir können es bauen, wir können es machen, es ist theoretisch funktionierend so. Und das finde ich gerade tatsächlich einen neuen Gedanken, den hatte ich so noch nicht. Vor allen Dingen bin ich ja, wie gesagt, jetzt gerade so in diesem Bereich Zukunftsforschung, Future Modeling und so ein bisschen unterwegs da mit dem, was ich da in Kopenhagen mache. Und da redet man ja auch immer von so verschiedenen Zukünften. Ne? Ja. Wirst du auch kennen, so aus dieser Szenarioplanung, aus der Strategieentwicklung, dann gibt es so plausible Zukünfte und weniger plausible oder naheliegende und ferne und mögliche, unmögliche, was auch immer. Also da werden ja Zukünfte in so einer Cone, ja, so einem Raum, der sozusagen vom Präsens, vom Heute aus sozusagen in die Zukunft sich aufzieht, werden ja klassifiziert. Ne? Dann gibt es Zukünfte, die vielleicht auch wünschenswerter sind oder geeigneter für zum Beispiel eine strategische Richtung eines Unternehmens als vielleicht andere. Und da fällt mir gerade ein, dass das natürlich auch gerade enorm unterfüttert werden kann durch dieses Greifbare. Das ist nicht nur was, was dann alle im Kopf oder als Szenario an der Wand skizziert, Szenario 1, 2, 3, plausibel, unplausibel, möglich, unmöglich, sondern du kannst es sichtbar machen, du kannst es anfassbar machen, du kannst es erlebbar machen. Und dadurch kriegt es ja viel mehr Gewicht und viel mehr Bedeutung und viel mehr ja, Wert. Es wird die Leute ja viel anders packen und sagen, ja, genau in die Zukunft, die sich so anfühlt, die das ist, da wollen wir hin, weißt du?
Genau, oder du kannst auch Dinge entdecken an dieser Zukunft, an die du vorher gar nicht gedacht hast, durch die Umsetzung von so einer Idee, dass du sagst, wow, das ist genau das, was ich wollte, aber guck mal, was hier passiert. Ja, weil du kannst ja wunderbar simulieren. Ich glaube, da ist eine sehr, sehr große Kraft drin.
Ja, das finde ich total spannend, ja. Finde ich total gut, ja.
Darf ich trotzdem noch mal so auf was ganz Profanes gehen? Also wenn jetzt alle Leute anfangen, Swipe zu coden und die machen Apps, dann da kommen ja auch wirklich Apps raus, die funktionieren. Ja? Und es gab in letzter Zeit auch einige Berichterstattungen, dass dann durch solche Apps Unternehmensdaten offengelegt wurden und diese Apps nicht sicher sind, weil manche Leute diese Apps, weil sie nicht verstehen, dass es nur Experimente sind oder nur ein Experiment ist oder ein Prototyp. Wie stehst du dazu? Gibt es da nicht eine Gefahr, dass das jeder programmiert jetzt Apps und wir werden plötzlich alle überflutet von Apps und kriegen riesige Sicherheitsprobleme?
Ja, wird passieren. Ich habe mich letztens mit einem Kunden von uns unterhalten, jetzt ohne das Unternehmen nennen zu wollen, der auch tatsächlich, also es war letzte Woche, der halt auch meinte, Klaas, ich weiß gar nicht, was ich gerade machen soll. Alle fangen auf einmal an, rumzunörden. Ja, also natürlich nicht alle, aber viel mehr als vorher fangen auf einmal an, Dinge auszuprobieren, sich was zu bauen, sich was coden zu lassen. Und sei es nur jetzt mit irgendwie Microsoft Copilot irgendwelche einfachen Workflows sich zu bauen, ja, so Agentic Workflows und so weiter. Und er meint, oh, ich habe da gar keinen Überblick mehr drüber. Ich kriege das gar nicht eingefangen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt da machen soll. Ne? Also so nach dem Motto, lasse ich das laufen? Muss ich das radikal unterbinden? Brauchen wir jetzt 1000 Regelwerke? Und wenn ja, wird sich hier jemand dran halten oder nicht? Also da hat man schon so gemerkt, so, also grundsätzlich ist das einfach im Moment ein Thema auf allen Ebenen, also sowohl individuell, aber vor allen Dingen, wenn es dann auch Richtung Enterprise-Reife geht, was eine unfassbare Herausforderung ist und wo es, glaube ich, auch noch keine Best Practice gibt. Also bin ich kein Freund von Best Practices, aber es gibt nicht mal irgendeine Practice. Ja, wo man jetzt sagen kann, als er mich dann fragte, ja Klaas, was genau mache ich? Jetzt sage ich auch noch so, tja, ganz ehrlich, ein Stück weit aushalten. Mhm. Ein Stück weit aushalten. Ohne da jetzt schon konkret näher drauf einzugehen, warum ich das meine. Mhm. Ein Stück weit drauf hoffen, dass was passiert, was aber nicht zu doll wehtut. Also jetzt wirklich so sozusagen, ja, vielleicht muss einfach auch was passieren, dass allen Leuten klar wird, okay, so können wir das nicht machen, so sollten wir hier nicht agieren, alle durcheinander. So, sondern, ja, aber da muss man natürlich vorsichtig sein, weil jetzt natürlich was richtig Bitterböses ist, was passiert, wie, keine Ahnung, irgendein großes Data Leak oder sowas. Aber die Wahrscheinlichkeit halte ich jetzt auch nicht für sonderlich groß. Und das Dritte ist natürlich, naja, klar, natürlich musst du trotzdem jetzt dann auch mit hoher Geschwindigkeit und nicht wieder so typisch Konzern, du musst jetzt anfangen, in Enablement und Governance zu investieren. Ja, also du musst dem natürlich einen Rahmen geben und du musst natürlich auch eine Art von Reifegrad oder Erfahrungswert aufbauen in der Organisation und damit bei jedem Einzelnen sozusagen, dass der einfach weiß, wie er das jetzt clever macht oder auch sinnbringend und wie er halt keinen Scheiß baut. So. Mhm. Ja. Das aber nur mal vorab, die Frage zum Vibe-Coding. Ja, die fragt sich ja gerade jeder, glaube ich. Ne? Und ich glaube, was man einfach sagen muss, wenn man sich damit beschäftigt, und ich beschäftige mich damit jetzt wirklich schon seit über einem Jahr, seitdem es das gibt, mit immer mal wieder, immer mal mehr oder weniger. Und ich kann auch Softwareentwicklung. Ne? Das heißt, dass ich es oft gemacht habe, das heißt noch nicht, dass ich es gerne mache. Ganz im Gegenteil, ich bin kein geborener Softwareentwickler, aber ich weiß, wie Software funktionieren muss und auf was ich achten muss. So. Und da muss man jetzt halt einfach auch klar sagen, ja, die Software, die aus dem Vibe-Coding-Prozess rauskommt, funktioniert. Und das alleine ist natürlich irre. Fluch und Segen zugleich, weil funktionieren heißt nicht fertig. Mhm. Na, und das ist, glaube ich, das, was die wenigsten halt verstehen, dass natürlich, um eine enterprise-reife Software zu entwickeln und zu betreiben, ist das mehr als eine Software funktioniert. Das war auch schon immer so. Das hat Vibe-Coding überhaupt nicht geändert. Also eine Software, die programmiert ist, ist vom Code her funktionierend und vielleicht auch durchgetestet und keine Ahnung, aber sie ist noch lange nicht fertig. Also fertig im Sinne von, sie kann wirklich in einem Unternehmenskontext mit all dem, was da auch an Verantwortung dranhängt, was da an Pflichten dranhängen, was da an Gewährleistung, Haftung und so weiter dranhängen, sagen, ja, ist sie noch lange nicht fertig. So. Und das hat sich erstmal nicht geändert, das glauben aber viele. Ne? Wieso? Klappt doch. Ja, klappt ist ja nicht das Entscheidende. Ne? So. Und das jetzt in die Köpfe reinzukriegen, vor allen Dingen, weil jetzt ja ganz viele anfangen, diese Dinge da zu bauen mit Vibe-Coding, Umgebungen und so weiter, die vorher nie Software entwickelt haben, das ist natürlich die große Herausforderung. Ne? Also ich glaube, allen, die Ahnung von Softwareentwicklung haben, sagen, ja, Vibe-Coding ist ganz cool, so für Prototyping, bis zum MVP sogar vielleicht, ja, ist das mega. Mhm. Und natürlich wird es über die nächsten Monate und Jahre auch immer noch besser. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann eine nahezu Produktionsreife hat, die auch durchgetestet ist, die alle möglichen Security-Checks durchlaufen hat, automatisiert durch, in Anführungsstrichen, Vibe-Coding oder besser Agentic Engineering, die ist natürlich groß. Ja, also es wird sich alles auch noch verschieben und da wird KI noch viel mehr tun, damit es enterprise-reif wird. Aber Stand jetzt in unser größtes Problem in Unternehmen quasi Laien, die in der Lage sind, funktionierende Software zu entwickeln. Und weder wissen, dass die schon fertig ist, noch auch nur in irgendeiner Lage sozusagen Ahnung davon haben, auf was sie vielleicht achten müssen oder was es eigentlich braucht, um sozusagen auch eine Bewertung vornehmen zu können und so weiter. So, jetzt habe ich mich verzettelt, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja. Aber ist das nicht auch so ein bisschen eine Zustandsbeschreibung der KI-Nutzung insgesamt in Unternehmen, was du gerade machst, dass Leute viel experimentieren, aber oft die Leute sich gar nicht bewusst sind, welche Qualität das hat? Vielleicht ist das ja auch die menschliche Fähigkeit, die wir immer noch brauchen, auch in Zukunft, also dass es einen Menschen gibt, der mit seiner Kompetenz, die er sich erarbeitet hat, seiner Erfahrung, eben noch als Gatekeeper dient, ja, also sagt, das ist okay, das ist nicht okay und das spezifiziert, weil im Moment ist mein Gefühl, wird ja in dem riesen Hype, in dem wir sind, sehr viel auch verkauft und gemacht, ja, wo Qualitätskriterien erstmal außer Acht gelassen werden, ja. Teilst du die Meinung, dass es vielleicht auch für das ganze KI-Thema ein Stück weit gilt gerade?
Ja, ist ein guter Punkt, ja, auf jeden Fall. Na, also da sind wir jetzt zu stark auf Code, weil Code ist immer so das, wo der Unterschied zwischen Code und, ich sage jetzt mal zum Beispiel, Text, ist ja, dass Code auf einmal ganz vielen Laien etwas möglich macht, was sie vorher niemals für möglich gehalten hätten. Ja. Ich kann auf einmal programmieren. Ja. Selber. Na, so. Und das ist natürlich schon mal nochmal was ganz, ganz anderes. Und auch das ist Fluch und Segen zugleich, weil wir haben die gleichen Probleme natürlich auch bei Text oder bei Bild. Ne? Weil man darf ja auch nicht vergessen, dass wir immer noch, also ich weiß jetzt nicht die letzten Studien oder Benchmarks, aber immer noch auch die Top-Modelle immer noch einen enorm großen Prozentsatz an Halluzinationen produzieren. Mhm. Das aber so gut beschreiben, dass es halt einfach, wenn du es nicht wirklich als Experte prüfst, es dir einfach nicht auffällt. Ne? Das ist ja das Problem von all dem, was eine KI macht. Es wirkt perfekt fertig, ist es aber eben nicht. Es ist nicht fertig und es ist auch nicht perfekt. So, und das ist ein Problem, was wir da auch haben. Und vor allen Dingen, wo es jetzt mehr und mehr auch mir persönlich auffällt, diese ganzen Deep Researches, wie es ja mal hieß, also dass du sozusagen zu Recherchezwecken KIs nutzt, die dann sozusagen wirklich auch länger unterwegs sind, im Web Quellen einsammeln, die aggregieren, daraus irgendwelche tollen Publikationen erstellen und so weiter. Viele dieser Quellen, die da auf einmal zusammengezogen werden, existieren gar nicht. Das ist tatsächlich halluziniert. Das heißt, der liefert dir eine Liste von Quellen, die klingen alle enorm hochwertig, aber wenn du da oft draufklickst auf die Quelle, auf den Link, landest du auf irgendeiner Übersichtsseite oder auf einer 404, also kriegst einen Fehler und so weiter und so weiter. Das heißt, ich würde fast sogar sagen, ich seh die Gefahr da, jetzt wo du es sagst, sogar noch viel, viel größer. Mhm. Weil wir bei Text uns leichter überlisten lassen, dass das, was da steht, richtig ist oder passt, weil das kommt ja aus einer KI und das liest sich ja so mega beeindruckend gut. Das kann ja nur richtig sein. Und ich glaube, wir lassen uns da noch eher täuschen als vielleicht sogar bei Code. Aber ich bin jetzt, ich habe den Gedanken noch nicht komplett im Kopf. Aber weißt du, was ich meine?
Ich weiß total, was du meinst. Ich finde interessant, dass du dem nicht zustimmst, aber dass du nachvollziehen kannst, woher ich komme. Weil das erleben wir sehr viel in der Arbeit mit KI, dass wir einfach unglaublich genau darauf achten müssen, auf Quellen einfach Qualitätskontrolle zu machen. Ja, dass du dich nicht drauf verlassen darfst, dass so eine Maschine kommt, genau weil, wie du das sagst, sie immer was produziert, was dir gefällt. Darauf ist sie ja programmiert. Ja, und du explizit immer Hardcore-Qualitätscheck machen musst. Was glaubst du?
Nein, jetzt mal eine Frage an dich.
Ja.
Wir reden ja jetzt immer so, waren natürlich alle so über diesen Effizienzhebel KI.
Ja.
In allen möglichen Arbeitsprozessen, die wir so machen.
Ja.
Jetzt sagst du, ja, aber das, was die KI da rauswirft, dem müssen wir noch als Menschen eine ganz starke Qualitätskontrolle drüber legen.
Oder Mechaniken, ja.
Spart ihr dann denn wirklich Zeit oder verschiebt sich nur die Art eurer Arbeitsweise dann eher auf das Prüfen und Qualitätssichern und nicht weniger aufs Erstellen? Also sozusagen, spare ich wirklich noch Zeit, wenn ich nicht mehr erstelle, sondern nur noch prüfe? Oder hätte ich eigentlich die gleiche Zeit gebraucht, wenn ich es selber erstellt hätte und es ja eigentlich schon währenddessen geprüft hätte, weil sonst hätte ich es ja nicht geschrieben. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich befinde mich genau in dem Dilemma. Also ich arbeite intensiv mit der KI in unterschiedlichen Arbeitsphasen, ja, und begreife sie auch oft als, erlebe sie oft als sehr, sehr wertvollen Sparringspartner. Ja, vor allem, wenn ich in Details reingehe. Jetzt muss ich ganz kurz ausholen. Ich benutze sie nicht, um Content zu entwickeln, sondern um Content sozusagen auszuarbeiten, zu schärfen. Ja, und da ist es wirklich, wirklich extrem, was sie leisten kann. Aber ob wir damit wirklich schneller werden, ja, ob da wirklich die großen Effizienzgewinne drin sind, da mache ich gerade noch ein Fragezeichen dran. Ja, liegt aber vielleicht auch an meiner Arbeit. Liegt aber vielleicht auch dran, dass wir die KI noch stärker trainieren müssen. Ja. Und dass wir noch bewusster auswählen müssen, welche Daten wir zur Verfügung stellen. Ja. Also ich habe die Hoffnung, dass die KI über Zeit besser wird, indem sie mehr lernt. Ja. Und dass darüber wirklich Effizienzpotenziale kommen. Aber ich kann die Frage noch nicht eindeutig mit Ja beantworten. Ja.
Aber das, und genau das glaube ich halt im Moment auch. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir natürlich immer noch eine Technologie haben, die noch nicht fertig ist. Wird sie höchstwahrscheinlich nie sein an der Stelle, aber das ist alles noch ganz, 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 ganz frühes Stadium. Es wirkt augenscheinlich sehr beeindruckend, was da generiert wird und was da entsteht. Aber es braucht halt, es wird dann immer ja so genannt Human in the Loop. Nee. Also ne, es braucht den Menschen mit all dem, was er kann und weiß und sozusagen an Urteils- und sonstiger Kompetenz, Entscheidungskompetenz hat, um das bewerten zu können und letztendlich auch nutzbar zu machen, was die KI rauswirft. So, und da glaube ich auch, da werden wir im Moment an ganz vielen Stellen noch gar nicht so den großen Effizienzgewinn haben, weil wir müssen immer noch Arbeit machen und sogar eine andere Arbeit. Das heißt, wir haben sogar auch noch diesen Change, also diese Umstellung unserer Arbeit sozusagen. Dadurch sind wir ja langsamer, ja, und müssen wieder neu lernen und müssen das auch neu verstehen. Also ich glaube, wir haben im Moment noch gar keinen wahnsinnigen Effizienzgewinn. Und im Coden, und da wird es sogar wieder ganz, 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 ganz heikel und schwierig. Im Coding würde ich fast sagen, ist das gar nicht möglich, eine Effizienzgewinn auch nur ansatzweise zu erzielen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Wenn wir wirklich ernsthaft das, was wir ripe gecodet haben, zur Produktionsreife bringen wollen. Was meine ich damit? Die müssten eigentlich das, was ja gewipe-coded da sozusagen rausfällt, wenn wir das dann sozusagen von einer, sage ich mal, funktionierenden Software, die geschrieben wurde, programmiert wurde von den Agenten, weiter in den Betrieb und in die Qualitätssicherung bringen, müssten wir eigentlich uns diesen Code anschauen. Wir müssten den Code ja eigentlich prüfen. Wir müssen den Code checken oder wir müssen den automatisiert prüfen und so weiter. Und jetzt kommt ja das größte Problem eigentlich, dass A, ist das ja irrsinnig viel Code teilweise, der da dann auf einmal generiert wurde. Das heißt, es ist unmöglich, dass sich das jemand anschauen kann. Also das würde so viel Zeit fressen, dass in der Zeit hätte man es wahrscheinlich wirklich selber programmiert in Teilen. Und dann kommt ja noch erschwerend hinzu, du guckst dir von jemandem Code an, den du nicht selber geschrieben hast. Und ich sag mal so, das ist alleine ja schon heikel, ja, weil jeder, der Programmieren lernt oder Erfahrungswerte hat, der hat ja auch so seine eigene Best Practice geschaffen. Und sei es nur, wie er Variablen benennt, wie er Funktionen benennt, wie er alles Mögliche, wie er auch teilweise die Applikationsarchitektur nutzt, welche Libraries er benutzt, um Dinge zu tun und. Das wird ja beliebig persönlich, wie man Code schreibt. Und dann kriegst du auf einmal von einer Maschine generierten Code dahingeworfen von tausenden Zeilen Code. Und dann sollst du den A verstehen, du sollst ihn prüfen und du sollst ihn dann sogar noch verantworten im Nachgang. Ich halte das ehrlicherweise für nicht möglich. Ich halte das im Moment nicht für nicht möglich und habe auch noch nicht die Antwort drauf. Also im Moment würde ich sagen, wenn es wirklich hart auf hart kommt, darf man keinen umfangreichen durch Agenten generierten Code zur Enterprise-Reife bringen, weil ihn per Definition niemand verantworten kann.
Ich hab gelesen, dass Apple Vibe-Coding auch eingesetzt hat für Teile von Betriebssystemen auf dem iPhone, aber ich bin kein Spezialist. Aber weißt du, was ich noch... ich fände das gar nicht schlimm, weil ich würde sagen, Vibe-Coding ist perfekt, um einen Prototypen zu generieren, um zu testen und zu schauen, ob die Idee sozusagen trägt. Und wenn sie wirklich trägt, dann musst du sie wieder nochmal neu programmieren. Also so,
weißt du? Ja. Oder man muss tatsächlich die Power von Coding Agents nahtlos in seinen, sage ich mal, bewährten Softwareentwicklungsprozess einbinden. Dass man nicht sagt, wir wipe-coden erstmal alles Mögliche. Mhm. Das wollen wir dann genau so nachher zur Enterprise-Reife bringen, sondern dass das Ganze schon per se ein interaktiver Prozess ist. Das heißt, dass der Softwareentwickler nicht einmal das ganze Ding runterschreibt oder irgendwer sonst, platt gesagt, im Business auf einmal irgendwie dieses Wipe-Coding-Artefakt da generiert und dann muss der Entwickler das in Anführungsstrichen irgendwie zur Enterprise-Reife bringen, sondern das wird nicht funktionieren. Man muss dann schon sagen, nee, und wie du schon sagst, Prototyping, ja, alles fein, aber ab dem Zeitpunkt, wo man sich dafür entscheidet, dass das ein Enterprise-Produkt wird, dann muss es in einen interaktiven Entwicklungsprozess, dann kriegt der Softwareentwickler, der sich darauf einlässt und das verstanden hat, auch einen Geschwindigkeitsvorteil, ist ja keine Frage, ist wahrscheinlich auch ein Qualitätsboost, das, was die Agenten leisten können, aber er ist in der Lage, dadurch, dass er von Anfang an dabei war, in dem Softwareentwicklungsentstehungsprozess, nicht Softwareentwicklungsentstehung, im Softwareentstehungsprozess, das dann auch sozusagen nachvollziehen zu können, weiterentwickeln zu können, verantworten zu können. Und das ist, glaube ich, essentiell wichtig, Stand jetzt. Mhm. Wenn ich in die Zukunft schaue, glaube ich, dass natürlich die Qualität dessen, was KI-Agenten in der Softwareentwicklung machen, gnadenlos steigen wird. Also sie wird immer weniger Fehler machen, sie wird, wie gesagt, immer mehr hochprofessionelle Software schreiben, die ist modular, die ist durchgetestet, die ist safe, die ist was auch immer, das wird alles passieren. Und ab dem Zeitpunkt wird sich Softwareentwicklung auf der Ebene des Mindsets verändern müssen. Was ich damit meine ist, ab dem Augenblick muss ein Entwickler irgendwann auch der KI vertrauen. Das ist so ein bisschen wie beim autonomen Fahren, ja. Also wir müssen auch irgendwann alle, angenommen es gibt irgendwann vollautonome Autos im Straßenverkehr oder auf Autobahnen, wir müssen alle das Vertrauen einer Maschine gegenüber entwickeln, die Hände vom Steuer loszulassen. Das wird jedem Einzelnen von uns beliebig schwerfallen. Manchen wird es gar nicht schwerfallen, anderen wird es total schwerfallen. Und das Gleiche wird passieren in der Softwareentwicklung letztendlich und an vielen anderen Stellen, wo wir einfach irgendwann sagen müssen, hey, ich vertraue darauf, dass die Maschine das kann, weil sie hat es bisher immer extrem gut gemacht und meine Rolle ist eher eines Fahrers, der die Hände vom Steuer hat und nicht mehr, der sie am Steuer hat. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der braucht Zeit. Ne? Und das ist eher so eine Art Kulturshift, Mindset-Shift oder andere Erfahrungswerte, vielleicht auch eine andere Generation.
Da braucht es Generationsthema, ja.
Und. Und das wird dann auch nochmal spannend.
Ja. Ich würde zum Schluss noch einmal gern hochzoomen. Also so grundsätzlich. Was mich wirklich umtreibt in dem Thema Künstliche Intelligenz, ist, dass ich das Gefühl habe, die ganze Diskussion ist davon getrieben, was ist technisch möglich. Ja? Also es ist einfach nur alle hinterherin, was ist technisch möglich, wir machen, was möglich ist. Ja? Könnten wir jetzt ganz viele Beispiele nennen. Und kaum jemand denkt drüber nach, wie können wir dieses irre Tool, in meiner Wahrnehmung, wie können wir dieses irre Tool für uns nutzen, unsere Zukunft so zu gestalten, wie wir sie wollen, ja, weil ich überzeugt davon bin, Technologie muss dem Menschen dienen, ja, und darüber macht sich in meiner Wahrnehmung, machen sich ganz, ganz wenige Menschen Gedanken und das treibt mich eigentlich, das macht mich wirklich verrückt, weil ich denke, vielleicht kannst du mir sagen, dass das anders ist, aber das sehe ich ganz wenig, wo Leute sagen, wie wollen wir eigentlich leben in Zukunft? Das ist eine Technologie, die bricht unser Leben komplett um. Also sie hat das Potenzial, sie wird es tun, ja. Es entstehen so viel wirtschaftliche Verknüpfungen und so viel wirtschaftliche Macht auch in dem Feld, dass das wahrscheinlich auch in naher Zukunft gar nicht mehr aufzuhalten sein wird. Ja, also wirklich dystopisch, so eine dystopische Vorstellung. Hast du darauf eine gute Antwort für mich?
Kurz nein. So, ich glaube, es ist auch zu früh für überhaupt irgendwelche Art von Antworten, ne? Weil wir natürlich gerade auch so ein bisschen gefangen sind in diesen Narrativen, glaube ich. Ja, und wie das dann halt so üblich ist in all diesen Filterbubbles oder die Medien und der Wirtschaft und was man so mitkriegt oder allem, ist halt auch nie Raum für alle Narrative gleichzeitig oder es werden halt gewisse verstärkt aus Gründen. Das ist so Punkt. Ich glaube aber schon, dass KI disziplinübergreifend in allen Forschungsgegenständen, die wir so haben, thematisiert wird. Da bin ich fest überzeugt und das kriegt man ja auch mit. Ne? Also ich kriege es natürlich auch nicht so mit, wie ich es mir manchmal wünschen würde, weil ich stecke natürlich auch in meiner Tech-Bubble oder in dieser, ne, so versuche das jetzt, wie gesagt, so ein Stück weit über die Idee der Imagination und so weiter, mich da links und rechts raus zu bewegen, sozusagen aus dieser Erzählung, aber man kriegt natürlich mit, dass das ja überall thematisiert wird. Ne? Und eben nicht nur in technologischen, politischen oder rechtlichen Fragen, die man, glaube ich, noch so am ehesten mitkriegt, inklusive ethischer Aspekte und so weiter, sondern es wird in den Sozialwissenschaften, in den Volkswirtschaften, in keine Ahnung wo, in allen möglichen Geisteswissenschaften und so weiter, wird das ja auch verhandelt, wird gelehrt, wird geforscht und so weiter. Und deshalb glaube ich grundsätzlich schon, dass wir erstmal eine gute Ausgangsbasis haben für Differenzierung und für sehr, sehr viele Perspektiven auf das, was KI vielleicht alles bedeuten könnte oder möglich machen wird oder was auch die Wirkungen sind, die KI direkt, aber auch indirekt, also mittelbar, unmittelbar haben könnte. Nichtsdestotrotz ist das, was natürlich gerade das Momentum hat, schon nicht cool. Ne? Mhm. Da stimme ich dir halt natürlich auch enorm zu. Ne? Also, dass da gefühlt wieder eine Machtkonzentration stattfindet, dass dann wieder eine Wirtschaftskonzentration jetzt sogar mit Unterstützung von politischer Entscheidungsfindung, sei es beispielsweise in den USA oder China, aber letztendlich natürlich auch überall, dass das natürlich gewisse Richtungen manifestiert, beziehungsweise einfach auch sozusagen beschleunigt, das ist leider so. Ne? Mhm. Das abschließend ist und ob das trägt, keine Ahnung. Tatsächlich extrem, extrem schwer zu sagen. Ich glaube, was uns, glaube ich, hilft, ist einfach nicht mitzuerzählen oder nicht nachzuerzählen, sagen wir es mal so. Also ich glaube, das ist halt das, was mich im Moment auch am meisten stört und nervt, dass man viel zu wenig dimensional das ganze Thema erzählt bekommt. Obwohl es, glaube ich, viel, viel differenzierter und vielfältiger diskutiert werden kann, muss und auch, wie gesagt, überall wird. Und ich glaube, das ist das, was mich halt einfach auch stört. Und wir sollten einfach aufhören, nachzuplappern und sozusagen die Bubble oder den eigenen Fame zu bedienen, ja, indem wir ein paar Likes, Klicks, was auch immer mehr kriegen, sondern wir sollten eigentlich anfangen, ja, selber rauszufinden, was geht und uns dafür einzusetzen, dass man damit auch einfach mega beeindruckende Dinge machen kann, die Sachen, die heute nicht so cool sind, ein Stück besser machen. Mhm. Daran glaube ich zum Beispiel fest, weil ein Stück weit hat Technologie ja auch immer dafür gesorgt und da müssen wir ja, wie gesagt, nur die ganze Technologiegeschichte uns angucken, dass es der Menschheit im Mittel und jetzt ja, muss man auch sagen, den Technologienationen, also der sogenannten ersten Welt, immer besser ging dadurch. Mhm. Und das muss man jetzt nicht alles cool finden. Und das ist auch, wie gesagt, jetzt auch nicht die beste Erzählung höchstwahrscheinlich, wenn man nur auf so Wirtschaftskennzahlen und Wirtschaftserfolg oder volkswirtschaftliche Erfolge guckt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich da auch erstmal dran, dass KI das natürlich genauso schaffen wird und schaffen kann. Aber es braucht jetzt trotzdem jeden von uns sozusagen auch mitzuentscheiden, wie gestalten wir das denn? Ne? Und Mir kommt der Mensch da auch zu kurz. Also ich glaube immer noch, der Mensch hat zwischen den Ohren immer noch die beeindruckendste Intelligenz, ja, und die hat er nicht ohne Grund und wir reizen die einfach wieder nicht aus. Ne? Wir reizen die in unserem System nicht aus, wir reizen die in unseren Arbeitswelten nicht aus, wir reizen die auch im Zusammenspiel mit KI nicht aus, weil es gerade natürlich auch, wie gesagt, keinen interessiert, weil die Leute wollen ja nicht, dass der Mensch was macht, sondern die wollen ja, dass möglichst viele Tokens produziert werden, damit die KI irgendwas macht, ja, und damit, wie gesagt, du dann wieder diese Monopolbildung hast. Also, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber letztendlich glaube ich, ja, also ich habe für mich entschieden, sagen wir es mal so, dass ich, obwohl ich KI liebe und mega geil finde und jeden Tag mit KI arbeite und einfach Bock drauf habe und das die irrsinnigste Technologie ist, die ich mir jemals vorstellen konnte und ich liebe es. Ich liebe es, damit zu arbeiten. Ich finde es mega spannend, was das kann. Habe ich trotzdem entschieden, rauszutreten und parallel im Connect mit KI in dem Fall die menschliche Vorstellungskraft wieder zu feiern und versuchen, damit irgendwas zu machen. Und das ist ja nur eine von den Kräften, die der Mensch hat. Es gibt ja noch so viele andere tolle Kräfte und Sachen, die der Mensch kann. Bei mir ist halt die Vorstellungskraft und ich glaube, das müssen wir halt versuchen. Das Mensch plus KI ist, glaube ich, schon in der Lage, die Welt zum Positiven zu verändern. So, KI alleine nicht. Der Mensch alleine, ja, aber die KI ist jetzt halt da. Ich meine, die kriegen wir auch nicht mehr weg. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also müssen wir ja mit diesen neuen Werkzeugen und diesen Entwicklungen auch sozusagen umgehen lernen, beziehungsweise sie auch als Werkzeuge bestmöglich nutzen.
Ja, ich glaube, wo ich dir total recht gebe, ist Kompetenzaufbau. Also man kommt nicht umhin, Kompetenz aufzubauen, damit umzugehen. Und was ich gerade sehr gut fand, ist zu sagen, nicht nachplappern, weil gefühlt ist es ja auch durch LinkedIn und wir brauchen kein LinkedIn-Bashing jetzt betreiben, aber durch LinkedIn ist ja Nachplappern momentan das Mittel der Wahl bei vielen, wo es um viele Likes geht, wirklich eigene Kompetenz aufbauen und wahrscheinlich der menschlichen Intelligenz auch vertrauen.
Oder komplett in die Resistance gehen, ja, ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich bin über etwas gestolpert, ich werde es mir noch angucken, ich werde es jetzt aber trotzdem mal erwähnen, auch wenn ich es mir noch nicht angeguckt habe. Es gibt eine AI Resist List, so nennt sich das, glaube ich. Aha. AI Resist List, die sagen tatsächlich, wir müssen sozusagen aufhören, beziehungsweise uns irgendwie ein Stück weit gegen diese typische KI-Erzählung und diese aktuellen KI-Entwicklungen zur Wehr setzen. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, für ist auch totaler Quatsch, ist auch egal. Aber und da habe ich mich auch schon mit ein paar anderen drüber unterhalten letztens. Es gibt gerade viele, die auch an eine Gegenbewegung glauben oder vielleicht auch nur darauf hoffen, ich weiß es nicht, ja, aber die halt sagen, naja, aber irgendwann muss doch der Mensch auch mal einfach der KI sagen, halt's Maul.
Ja, jetzt reicht's.
Weil so nach dem Motto, hey, du bist nicht intelligent, du bist dumm, ich bin intelligenter. Jetzt mal ganz plakativ und banal, aber Ich glaube, irgendwie brauchst du das. Deshalb hoffe ich ja, wenn ich ganz ehrlich bin, weniger auf so irgendwie Aktionismus oder solche Dinge. Also wie gesagt, das Nachplappern, aber das Zweite, an was ich ja was ich so ein Stück weit hoffe, ist einfach so ein richtiger Big Fail. Mhm. Also wirklich ein Big Fail, der jetzt nicht dafür sorgt, dass unsere ganze Stromversorgung zusammenbricht. Das wäre zu big, ja. Aber du weißt, was ich meine, dass einfach mal KI weltweit irgendeiner dieser großen Player mal richtig auf die Fresse fällt. Mhm. So, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht, ob das passiert, aber so ein bisschen dass diese Blase platzt, wie ja auch viele sagen und so weiter, das ist wirklich mal einfach durch irgendwas Unerwartetes. Also wo irgendwas passiert, womit jetzt niemand gerechnet hat. Nicht, weil die Leute das nicht mehr bezahlen wollen oder weil die Rechenkapazität ausgeht. Nicht so was Banales, sondern ich würde mir wirklich wünschen, dass irgendwas Unerwartetes passiert. Nicht schlimm, aber wo alle so aufhorchen und sagen, okay, das kann auch passieren. Okay, das ist jetzt schon doof. Jetzt lass mal kurz innehalten und einmal überlegen, ob wir das wirklich, wirklich so cool finden, was da alles passiert.
Jetzt kommen wir doch wieder zurück zur gemeinsamen Geschichte, weil ich glaube, du warst da auch schon unterwegs. Ich war 2000 schon in dieser Bubble unterwegs, digital. Bis dahin waren wir ja die Kings oder wir fühlten uns wie die Könige. Ja, wir dachten alle, wir werden wirklich reich. Und dann ist die Blase geplatzt. Und das wird heute echt oft vergessen. Dann saßen die Digitalen am Ende des Ganges und keiner hat uns mehr angeschaut. Und dann ist das Digitale sukzessive gekommen und hat den ganzen Markt überrollt. Vielleicht passiert ja sowas auch mit KI. Dass es eine Blase jetzt gibt, dass die platzt, dass es sich dann sortiert und sich vielleicht mit etwas langsamer, aber substanzieller entwickelt.
Ja, es hätte, glaube ich, was Wohltuendes. Also ja. muss man, glaube ich, schon auch sagen, es hätte so ein bisschen, es würde einem zumindest auch die Möglichkeit geben, mal ein Stück weit durchzuatmen, zu reflektieren und wie gesagt, dann beim zweiten Anlauf oder beim 1,5. Anlauf vielleicht hier und da noch ein paar Dinge anders zu machen und besser zu machen. Aber who knows, ja, ich meine, der Podcast heißt Imagine All the Agents, also wer weiß, wie viele es werden, was sie alles anrichten und ob es überhaupt so viele werden. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde ja auch beide spannend. Also ja. So als Nerd sagst du dir natürlich auch und sag ich mir auch immer, so ein Roboter zu Hause wäre halt auch geil. So, und der irgendwie hier alles mal immer ordentlich macht und super Mittagessen zaubert und keine Ahnung. Also es gibt ja auch Dinge, wo man ja sagt, ja, mein Gott, also und dann gibt es immer so den zweiten Kleinen, der auf der anderen Schulter sitzt, der dann halt immer sagt so, irgendwie war es ja auch ohne ganz cool. Ne? Wenn ich so meinen Sohn oder so sehe, wo ich denke, die Welt vorm Internet und vorm Handy vor allen Dingen war auch nicht schlecht.
Nee, auf gar keinen Fall. Klaas, ich danke dir vielmals für dieses inspirierende und differenzierte Gespräch. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir bleiben in Kontakt und wir schauen, in welche Zukunft sich das entwickelt.
Klaus, dann bedanke ich mich auch. Ich finde, du hast das großartig gemacht. Also wenn ich mal irgendwann keinen Bock mehr auf diesen Podcast habe, dann werde ich ihn dir vermachen.
Sehr schön. Ich erinnere dich dran.
Und beim nächsten Mal drehen wir es dann aber mal um. Du weißt ja jetzt, wie es geht und dass es extrem cool sein kann, einfach ein lockeres Gespräch zu führen. Und beim nächsten Mal musst du dann sozusagen Gewehr bei Fuß, Rede und Antwort stehen.
Das mache ich.
Ja. Klaus, vielen Dank.